Woo! Hey, hello. Mr. DJ. Hello, Benjamin. ist bei dir auch so, dass Benjamin nur noch Mama sagt, oder?
Meistens.
Meistens?
Wenn nicht. Nein, es gibt schon Leute, die halt die E-Mail-Adresse sehen und dann sagen sie Benjamin.
Aha, so dann, ja. Du, wir müssen ein bisschen Hochdeutsch, weil wir sind Dachraum.
Also, ja. Machen wir.
International. Ja, und sonst ist eigentlich original, weil ich kenne dich ja noch unter, oder? Benji? Aber vielleicht ist das ja auch vorbei. Deswegen frage ich jetzt, mein Lieber, du bist ja quasi international Amerika ausgewandert. Weiß jetzt zwar gar nicht, ob du wieder da, bist du wieder da? Bist du wieder dort? Wo bist du denn jetzt?
Hier, in den USA.
Eben, USA.
Einfach nicht mehr in New York.
Ja, verreckt, siehste.
Ja, und das haben sie dann. Als wir gesprochen haben, waren wir in New York, oder?
Ja,
Pandemie, quasi Clubhouse-Zeiten. jetzt ist Wilder Westen, Colorado.
Genau. Bei den Rockies dort irgendwo, oder? Ja, deswegen haben die haben dir ja angetan. Zu dem kommen wir gleich noch. Aber dann ist es ja sowieso, dann ist es aber also Benji oder Benjamin, oder? Benji.
Naja, Benji. Benji geht für die meisten.
Or is it Benny? Is not Benny?
No. Benny ist nicht. It's either, es ist entweder Ben, Benjamin, aber das sagen die wenigsten. Oder Benji, das sagen die meisten. Ist aber auch in Zürich eigentlich nach wie vor
immer
so
noch.
Benji. Ja, Benji ist der Name.
Benji, it's the name. Okay, hätten wir das geklärt? 3 Stunden später.
Out of the way.
Oh man, okay, und jetzt, du bist jetzt echt schon krass lang in dem Thema der Data Visualization drin mit deiner Agentur, mit eurer Agentur Interactive Things. Und es wären ja nicht weniger Daten. Also das Thema wird ja nicht weniger, ja, leider. Sonst könntest du ja sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt was anderes, ja. Aber es wird ja nicht weniger relevant. Und jetzt mit dem KI-Zeug ist es nochmal ein Schwung, oder? Wie geht's dir nach so langer Zeit jetzt? Weil es war echt damals, wo wir uns kennengelernt haben, mega dein, ja, wirklich auch Leidenschaftsthema. Kann sich Leidenschaft so lang halten?
Klappt. Kurz gesagt. Verändert sich natürlich. Also der Blick darauf verändert sich natürlich, oder? Quasi so die Neugier, die Überraschung, das Entdecken ist sicher etwas gesunken für die so tagtägliche Kost, oder? Mhm. Aber genau da, wo quasi wie die tagtägliche Kost irgendwie aufhört, beginnt das Spannende und das bleibt halt irgendwie auch spannend. Also eben genau die Dinge, die du gesagt hast. Also quasi, wir haben über 10 Jahre gesehen, weißt du, wie die Relevanz gestiegen ist und das Verständnis gestiegen ist, das Bedürfnis auch gestiegen ist. Und nichtsdestotrotz kommen quasi alle paar Jahre kommt irgendetwas Neues, eben entweder neue Ausgabegeräte oder also quasi von zuerst mal Mobile, dann Wearables oder Embedded, dann so das VR, AR, und jetzt halt quasi auch neue Interaktionsformen oder eben mit Voice-based oder Text-based, mit Generative AI, die dann quasi das Resultat retour gibt, aber eben das Resultat muss ja nicht rein Text sein, das darf ja eben auch bildlich sein oder eben visualisiert sein. Also langweilig wird es nicht, weder mir noch dem Team. Eins bleibt spannend.
Wie klingt ihr euch jetzt ein in das ganze AI-Thema? Macht ihr das schon? Braucht es denn das überhaupt bei euch jetzt? Ist es irgendwie, wo ist es denn überhaupt hilfreich? Weißt du auch?
Mhm. Es gibt 2, 3 verschiedene Ansatzpunkte. Oder? Also, etwas, was wir relativ früh untersucht haben, ist quasi generative AI als Hilfsmittel, um die Zugänglichkeit zu Visualisierungen zu verbessern. Es steht im Namen, oder? Also Visualisierung ist eine bildliche Repräsentation von Daten, was ausschließend ist für Leute, die eine Sehbehinderung haben. Mhm. Und jetzt kann, wenn du quasi das Datenset an eine KI übergibst, kann sie dir eigentlich die wichtigen Aspekte dieses Datensets, also Outliers, Muster, Trends, kann sie dir eigentlich identifizieren und textlich Retour geben. Und das ist etwas, was wir dann quasi an Personen, die Assistive Technologies einsetzen, so etwas wie einen Screenreader, sehen die Visualisierung zwar nicht, können aber quasi eine Erklärung der Visualisierung KI-getrieben erhalten. Das ist so ein einfaches Beispiel.
Also wie zum Beispiel bei Wahlen, Wahlresultate liest sie dann quasi wie vor?
Das ist etwas trivial, Wahlresultate, oder? Also wenn du eine komplexere Visualisierung hast mit einem Scatterplot, die vielleicht, weißt du, eine X-Achse, eine Y-Achse, dann eine Farbe, eine Größe, also etwas Komplexeres als ein Balkendiagramm. Ein Balkendiagramm ist relativ schnell erklärt, oder? Ja. Aber eine komplexere Visualisierung braucht etwas mehr und ein typischer Screenreader braucht unglaublich viel Zeit, das Ganze quasi vorzulesen. Und wenn du das jetzt wie zusammenfassen kannst, oder eben über eine KI, die zwar sagt, hey, das sehen wir repräsentativ, das ist bildlich da. Interessant wird es aber quasi im Quadrant rechts oben, weil da hat es eine Ballung, weißt du, sowas. Ja, also es geht dann in die Richtung, oder? Also wirklich quasi Interpretation von dem Datenset.
Und wo eigentlich, muss ich auch noch schnell fragen, sind dann komplexere Datenvisualisierungen nötig, wie das Beispiel, das du jetzt gesagt hast, oder? Also Wahlen kennen wir. Ich meine, im Journalismus sind es eigentlich die Kuchen, die Balken. Ja, vielleicht hast du noch irgendwann mal so diese Cluster, diese Rundumelis, ja, die Kreise, die irgendwo zusammenkommen und dann sagen kann, okay, du, da ist ein Nest, ja. Aber da ist es eigentlich schon tricky, oder? Und also ich, also da, das ist schon. Aber wo ist es dann wirklich so? Wo hast du so Beispiele?
Also für komplexere Visualisierungen ist es eigentlich immer da, wo die einfachen nicht mehr reichen, oder? Also quasi, weißt du, wo Multidimensionalität wie ein Kernaspekt der Analyse ist. Und das sind sicher auch eher typischerweise Expertenanwendungen, also Anwendungen für Fachexperten, die eben mehrere Dimensionen gleichzeitig quasi analysieren müssen oder eben Korrelationen zwischen mehreren Dimensionen sehen wollen. Das, also ja, ganz einfach, oder? Traditional, das sind Dashboards als Beispiel, dann aber eben auch so explorative Werkzeuge, die jetzt nicht als Dashboard funktionieren, hey, zeig mir einfach die Key Metrics, sondern quasi lass mich selber mit den Daten arbeiten, lass mich selber eintauchen. Und hier sind dann die Anwendungen drinnen sicher eher im Bereich der Data Science angegliedert oder einfach technisch versierte Personen, die die Datengrundlage gut verstehen und quasi ja so wie etwas erweiterte Arbeitsschritte mit den Daten machen wollen, wieder einfach nur, hey, was ist so, also, was ist die Kernaussage, eben was jetzt im Journalismus sicher, probierst du das Ganze etwas zu kondensieren, was ist der Key Takeaway? Und bei eher explorativen, alles analysierenden Werkzeugen gibt es halt wie nicht so ein typischer Takeaway, sondern ist eher eine nuancierte Analyse oder der Datengrundlage. Und daraus dann abzuleiten, was sind die Erkenntnisse.
Okay. Was muss man noch wissen über dieses Thema? Was ist gerade... Was ist so der Möglichkeitsraum jetzt von dem Ding? Also Data Stories ist ja eigentlich nur eine Ding. Also Data Visualization ist eines, die Geschichten dann noch rauszuholen, ist ja dann eigentlich nochmal was anderes. Gibt es da noch andere so jetzt da gerade Strömungen, die du sagst, die interessieren auch dich vor allem, ja? Jetzt mit so viel Erfahrung und so viel schon gesehen, wo bleibt eben die Leidenschaft dann auch? Oder welche Themen?
Ja, also ich glaube eben, was ist der Möglichkeitsraum? Für mich sind das so wie, oder also es ist auch in der Literatur beschrieben, sind so wie drei typische Möglichkeitsräume. Oder der eine Möglichkeitsraum ist quasi das Entdecken von spannenden Gegebenheiten in Datensets. Das ist dieses explorative Mindset oder explorative Arbeitsschritte. Dann das Vergleichende, das Analysierende. Also quasi, wenn ich etwas Interessantes gefunden habe während der Exploration, dann wie kontextualisiere ich dies, wie vergleiche ich dies, wie setze ich dich in Bezug zu anderen Aspekten und dann das Narrative oder eben das Explanative, also wie erkläre ich, wie vermittle ich, wie zeige ich, was ich gefunden habe, was ich analysiert habe, dann quasi einer Zielgruppe. Das sind so wie sie die drei Hauptbereiche, wo ich die Möglichkeiten sehe oder wo wir auch unseren Einsatzbereich sehen, unseren Sinn und Zweck sehen. Und das ist halt eigentlich industrieunabhängig, so wie wir das sehen. Also das sind Aufgaben, die Organisationen, die mit Daten arbeiten, eigentlich tagtäglich konfrontiert sind oder konfrontiert sein könnten, wenn sie Sinn und Zweck darin sehen. Das ist für uns so ein bisschen das Möglichkeitsspektrum.
Mhm. Okay. Und jetzt das Schöne, finde ich immer wieder bei euch, dass ihr eben nicht nur Industrie macht. Also ja. Ihr habt immer wieder Anlauf genommen, also auch erfolgreich, jetzt nicht einfach im Sinn von ausprobiert, aber eben auch diese verdammte Sinnhaftigkeit von Dateneinsatz zu explorieren, oder? Was war da so jetzt die Erfahrung? Also wie viel Impact bekommt man hin als Data Visualization Expert? Oder wo ist es auch vielleicht, da kommen wir nicht weiter, weil wir dann so, keine Ahnung, krass Ressourcen bräuchten, also Geld oder so, wo wir nicht mehr weiterkommen auch. Oder gibt es da die Grenze oder ist dort auch keine Grenze und sagst du, nee. Und warum macht ihr nicht nur das?
Also das ist völlig richtig, oder? Also das war ja quasi zu Beginn bereits immer unser Ziel, dass wir Arbeit machen wollen, die eine positive Wirkung quasi auf Individuen oder die Gesellschaft als Ganzes hat, und entsprechend quasi, wie auch wir uns so positioniert haben, um mit Organisationen zusammenarbeiten, die quasi genau solche Ziele verfolgt. Und jetzt über die Zeit hinweg, also über die 14 Jahre hinweg, hat sich sicher so das Kundenportfolio etwas gewandelt, oder? Für uns war es aber eigentlich so wie immer eine Schärfung, eigentlich eine Präzisierung, für wen wir arbeiten wollen. Und das hat sich eigentlich, da sind wir jetzt an einem sehr coolen für uns Ort gelandet, also wo wir drei Hauptzielgruppen haben. Also das eine sind behördliche Organisationen, also Organisationen der öffentlichen Hand. Das kann die Schweizer Verwaltung sein oder auch kantonale oder regionale, die quasi im Auftrag halt für die Gesellschaft arbeiten, ein entsprechendes Mandat haben und ihre Mittel entsprechend einsetzen müssen und wo Daten, die oftmals über die Bürger erhoben werden, halt dann auch den Bürgern zurückgegeben werden sollen. Und eben im Bereich von Open Government Data ist dies sicher für uns ein sehr wichtiger Arbeitsraum, der 1:1 quasi, also was wir machen wollen, Impact mit quasi auch Auftrag, was der Kunde machen möchte, übereinstimmt. Mhm. Das zweite sind nicht behördliche Organisationen, typischerweise NGOs, die sind typischerweise eher international angesiedelt, aber mit einem sehr vergleichbaren Auftrag eigentlich, hat einfach nicht demokratisch gewählt, sondern institutionalisiert und die quasi Auskunft geben müssen über die Wirkung, die ihre Arbeit hat. Und da kommt auch wieder halt quasi die Datenvisualisierung, respektive die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten zum Einsatz. Und dies können dann OECD, UNESCO, WHO und so weiter sein. Und dann das dritte, eben ist vielleicht eher so der bunte Strauß der Industrie, also wo quasi Unternehmen die Daten erheben oder die Daten halten, aus diesen Daten Erkenntnisse gewinnen müssen. Und da ist ein gemischterer Strauß, würde ich jetzt eben mal sagen. Also das können Finanzinstitute sein, das sind typischerweise ein Großteil davon sind Technologieorganisationen, aber eben da geht es auch vom eben kleinsten Startup Aurum, kennst du ja, haben wir eine Schnittfläche, bis zu sehr großen Technologieunternehmen wie Samsung und weiteren, wo wir vielleicht mit etwas mehr Feingefühl hinschauen müssen, wenn eine Anfrage aus diesem Bereich kommt, um sicherzustellen, dass das übereinstimmt mit dem, was wir bewirken und bezwecken wollen. Und mit diesen drei Säulen, würde ich jetzt mal sagen, haben wir uns eigentlich jetzt relativ für uns sinngemäß positioniert, so dass unser Ziel erfüllt werden kann.
Ziel. Gibt's da eins?
Also es gibt kein Abschlussziel, nein. Das Ziel ist quasi nach wie vor, also wie du ja meine Geschichte kennst, quasi die Zeit und Energie dafür einzusetzen, also für Arbeit einzusetzen, die sinngemäß der persönlichen Aspiration ist. das für Organisationen zu tun, das mit anderen Menschen zu tun, die das gleich sehen, damit wir so zu einem, also eben quasi nicht ein Großziel als Interactive Things verfolgen, sondern als Interactive Things quasi einen Arbeitsplatz anzubieten, der es Menschen möglich macht, eben für Organisationen zu arbeiten, an die sie glauben, mit denen sie quasi sich selber identifizieren können und Arbeit leisten können, die eben einen größeren Mehrwert bietet als reiner Profit.
Ja, das hast du wirklich schon auch mega früh, war dir das mega wichtig, ja. Und das hast du eigentlich immer schon, oder auch ihr dann ja dann vertreten, jetzt 14 Jahre später. Damals hat es jetzt noch nicht so New Work geheißen. Ist es New Work? Oder wie nennt ihr es? Weil ihr seid so früh so losgegangen, wart auch ein junges Team. Das heißt, ihr hattet das Generationenthema nicht auch noch zu meistern sozusagen, oder? Sondern konntet mal so los, was aber nicht heißt, dass ihr ja erfolgreich hättet werden müssen, seid ihr aber erfreulicherweise mit dieser Haltung auch schon so lang, oder? Was sind jetzt noch Lernfelder für euch, wenn ihr das schon so lang trainiert und macht?
Wahrscheinlich mittlerweile halt genau das Thema, was du angesprochen hast, oder der Generationenwechsel. Schlussendlich, also eben, wir arbeiten jetzt 14 Jahre in dem Bereich. Ich oder die Partner arbeiten 14 Jahre exklusiv quasi im Namen von Interactive Things und bei Interactive Things. Das heißt, wir kennen quasi nichts mehr anderes. Leute, die neu ins Team kommen, aber schon, haben anderes gesehen, haben die Geschichte nicht miterlebt. Also quasi so wie, eben wie halten wir oder wie bauen wir eine Kultur, wie pflegen wir eine Kultur, wie weiterentwickeln wir eine Kultur bei Interactive Things, die eben so die Werte, die wir ganz früh für uns identifiziert haben als wichtig für uns, wie betten wir die in die tägliche Arbeit ein? Wie vermitteln wir die neuen Teammitgliedern? Das ist sicher so wie ein großes Hauptaugenmerk jetzt vor allem für meine Arbeit. Also, weil das Schiff läuft gut, darf man sagen. Und in solchen Zeiten ist es, finde ich, besonders wichtig, dass man sich nicht einfach nur auf die Arbeit oder auf Wachstum oder auf Umsatz konzentriert, sondern eben quasi rückinvestiert, um zu schauen, wie pflegen wir, wie machen wir ein gutes Onboarding, wie pflegen wir den täglichen Austausch, eben wie verknüpfen wir Sinn der Organisation mit Aspirationen der Mitarbeiterinnen, wie helfen wir aber auch den Mitarbeiterinnen quasi auf ihren Karrieren, wo Interactive Things vielleicht halt nur eine Station ist, manchmal die erste, bei einigen sogar die einzige bis jetzt, die mit uns, also da gibt es Leute, die sind über 10 Jahre bei uns, und dann aber eben gibt es Leute, die sind diesen Sommer dazu gekommen, oder? Und wie diese Dynamik, diese Wissensinbalance, die vielleicht besteht, oder wie überbrücken wir die, so dass das Team in sich gut funktioniert. Ich glaube, das ist sicher jetzt, also wenn du fragst nach, so wie für mich professionell, eben wenn wir sagen, hey, die fachliche Arbeit kennen wir relativ gut, oder? Das ist so, macht man nicht im Schlaf, aber macht man mit relativ großer Routine mittlerweile. Aber sicher so das Organisatorische, also das Zwischenmenschliche, das Kulturelle, das sind die Aspekte, die sicher für mich nach wie vor ein Möglichkeitsraum oder aber eben auch ein Lernraum sind.
Ich würde gerne noch rüber switchen zu deinem zweiten Thema, das du mir angeboten hast. Es ist nämlich, um was geht's da, Benji? What's the topic?
Genau, also das Thema ist quasi so wie Möglichkeit für eine Person, ein Mensch, ein Körper. Du weißt ja, ich war professioneller Kunstturner in meinen ganz jungen Jahren, irgendwo zwischen 6 und 24, war das mein Hauptauftrag tagtäglich. Und dann irgendwann war Schluss. Und dann habe ich eben die harte Linkswende gemacht, Studium und dann quasi Unternehmertum, wenn man sagen will, oder eben einfach quasi Arbeit in der eigenen Firma, und bin quasi für 10 Jahre lang einfach gesessen am Computer und habe eigentlich wenig anderes gemacht, den Sport komplett hinter mir gelassen und habe meine Frau dann kennengelernt, die begeisterte, passionierte Läuferin ist, und da musste ich dann irgendwann mal mit, und das war zuerst ganz zurückhaltend und einfach, also quasi eben, du musst den Körper wieder aufbauen, dass er das überhaupt mitmacht. Und dann einige Jahre später, so 2, 3 Läufe, weißt du, so 5 Kilometer, 10 Kilometer Läufe später oder so, landen wir in New York während der Pandemie, und es gibt eigentlich nichts anderes, außer du sitzt in der Wohnung oder du gehst laufen. Und da hat es dann quasi angefangen, etwas zu intensivieren, wo einfach quasi das Laufen war wie der einzige Befreiungsschlag, den du machen kannst. Jetzt ist New York während der Pandemie nicht der ideale Laufplatz. Also wenn du nicht gerne in den Straßen von New York rennst, sondern vielleicht lieber in der Natur wärst. Und deswegen hat dann Colorado seine große Rolle gespielt. Und über die 3 Jahre jetzt, wo wir hier sind, ja, hat es einfach so eine so große Sogwirkung gehabt, in die Berge zu gehen, dass das Laufen mittlerweile halt einen sehr großen Teil meines Lebens ausmacht oder einfach eine sehr wichtige Rolle spielt, und die Distanzen immer länger wurden, und jetzt quasi eben aus den ersten 5 Kilometern, wo wir die Knie schon wehgetan haben, bis zu jetzt 100 Kilometer Läufe, die ich einfach so absolvieren kann, ohne dass es mich zusammenlegt nachher. Keine Ahnung, also das war für mich eine große Überraschung, auch eine große Befriedigung, irgendwie wie dieses, das Athletische wiederzufinden, auch trotz einer relativ langen Pause, und ich bin mittlerweile ja, auch 40 und plus, oder? Mhm. Das heißt, auch in diesem Alter noch einmal quasi investieren zu können, oder? Also in den eigenen Körper, in die eigene Leistungsfähigkeit und etwas komplett anderes nochmals aufbauen. Das war jetzt für mich über das letzte Jahr, über die letzten 3 Jahre hinweg ein mega schönes Erlebnis.
Ja, okay. Und wie, also das kann man jetzt ja auch bis zu ungesund machen. Genau, geht gut. Ich meine, du hast das ja quasi eingepflanzt bekommen mit den professionellen Kunstturnen damals. Wie gehst du das heute vielleicht anders an? Auch weil du geschrieben hast, bei mir ja auch im Vorfeld den alternden Körper, das hast du, glaube ich, vorher auch nochmal gesagt. Wie gehst du mit dem um? Weil es gibt ja doch, also es ist ein Trend, oder? CEOs machen Marathons, jetzt nicht gerade Ultra, aber Marathon muss man ja machen, oder? Ist ja trendy, und die knebeln sich. Man kann jeden narzisstischen Nötebuch lesen, dass die mit diesen Nöten eben gern Marathon laufen, weil dann Status und so. Wie ordnest du bei dir jetzt so ein? Weil du bist ja doch auch in Kontakt mit Grenzen und klar, und ich push mich noch und so. Und wie liebevoll gehst du um da in dem Thema?
ich sehe es überhaupt nicht als Statussymbol. Also eben deswegen quasi laufe ich auch keine Marathons, weil die Zeiten weniger vergleichbar sind bei den Ultras als bei den Marathons. Okay. Viel wichtiger ist aber quasi, dass der Hauptfokus meines Laufens oder eben des Laufens in den Bergen, auf den Trails, halt viel mehr damit zu tun hat, sich zum einen in die Natur zu begeben, sich in der Natur zu bewegen, sich wohlzufühlen in der Natur, auch wenn es regnet, also auch wenn es schneit, auch wenn Bären und Mountain Lions lauern, also quasi so wie die Auseinandersetzung quasi mit der Wildnis jetzt auch hier, also sehe ich jetzt als besonders spannend. Und das hat sicher etwas mit, also eben, wenn das quasi meine Midlife-Crisis ist, dann nehme ich sie mit Handkuss. Das hat sicher etwas mit, weißt du, oder man ist bequem, man ist, es geht einem gut. Wandernde Geister suchen dann quasi nach neuen Herausforderungen. Und das ist sicher eine neue Herausforderung für mich. Und dann eben quasi so wie neben einfach der Verbundenheit zu der Natur und der Herausforderungen, die die Natur einem in den Weg stellt, dann quasi so wie die körperliche Leistungsgrenzen als Hindernisse, die man überwinden kann, eben mit Training, mit Disziplin, mit Vorbereitung und dann quasi so mit der Entwicklung eines Willens, also eben auch vielleicht über schwierige Momente hinweg quasi weiter zu pushen. Das kann schon, also ich eben, wie mache ich das gesund? Du weißt, ich habe einen relativ, also ich habe einen laserscharfen Fokus, wenn ich mich auf etwas, in etwas hineingebe, und halt genauso mache ich es beim Laufen. Da bleibt dann für mich jetzt kein Stein nicht umgedreht, um herauszufinden, weißt du, was ist möglich. Und eben nicht, das muss nicht, ja, das gehört in kein Resümee, das gehört nicht auf meine Webseite, das ist einfach etwas, was ich für mich mache, und ich teile das gern mit der lokalen Community hier, also mit anderen Läufern, was sicher ein wichtiger Aspekt ist, oder dass das eine sehr soziale Angelegenheit sein kann, wenn man will. Mhm. Es kann aber auch eine sehr Solo-Angelegenheit sein. Ja, ich denke, vielleicht was man, ja eben, was es gesund machen muss, ist quasi so wie das tägliche Training, also vor allem für die Läufe selbst, also quasi, dass du solche Läufe gesund überstehst, braucht es halt sehr viel Vorbereitung, also du musst einfach den Körper über lange Zeit viel belasten, um diese Resistenz aufzubauen. Und ich denke, das ist halt wie auch für mich wieder das Attraktive daran. Das ist nicht eine reine Geschicklichkeitsaufgabe oder eine sehr technische Sportart, das Kunstturnen war dies, oder? Mhm. Sondern es ist eine Sportart, wo Ausdauer und Durchhaltevermögen halt dann sehr viel wichtiger werden. Ich habe das Gefühl, das kommt mit dem Alter eigentlich, also das passt eigentlich zu dem Alter relativ gut, wo man halt diese Dinge auch lernt oder lernen muss. Und ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen eine wandernde Erklärung, aber ja, so sehe ich das Ding momentan. Ja.
Wie ist es eben, du hast gesagt, auch mit Willen und so, wie geht es dir denn während so einem Lauf? Also 100 Kilometer rennt man da? Nicht immer gleich, also rennen, du bist immer eher, also wie steil ist es denn und wie muss man sich das vorstellen? Also kannst du immer rennen oder ist es so Schritt, Schnellschritt dann auch oder wie geht es?
Es kommt sehr drauf an aufs Gelände, oder? Also zwei Beispiele jetzt aus dem letzten Jahr. Eines war der Beaverhead 100K in Idaho und der andere war Javelina 100 in Arizona. Und schon nur von den Namen her kannst du wahrscheinlich einschätzen, oder? Javelina 100, sehr flach, quasi in der Wüste, aber gute Trails, hart getreten. Da kannst du eigentlich immer laufen, also immer rennen. Machst du aber wahrscheinlich nicht über die ganzen 100 Kilometer oder eben die den 100 Meiler da gelaufen sind. Da macht die Elite das wahrscheinlich. Ansonsten wählst du, oder je nach Steigung, wählst du, hey, macht es mehr Sinn für mich, hier Energie zu sparen, vielleicht etwas durchzulocken und im normalen Schritttempo zu vorwärts zu gehen? Oder macht es Sinn, dass ich quasi den Laufschritt behalte, dafür aber wahrscheinlich etwas mehr Energie verbrenne? Also mit dem Energiehaushalt ist sehr wichtig über so einen Lauf hinweg, oder das sind irgendwo zwischen 8 und, keine Ahnung, 16 Stunden, die man da dann verbringt. Dann gibt es Aid Stations, also quasi Standpunkte, wo man Wasser auffüllen kann, wo man etwas essen kann, wo man sich kurz wieder frisch machen kann. Und da nimmst du vielleicht eine kurze Pause, aber eben auch diese Pausen, das können für Elite-Läufer sind, dass die laufen da durch und quasi kriegen einen neuen Rucksack. Andere, die setzen sich auch mal hin und pausieren für 15 Minuten. Wieder andere, die schlafen eine Stunde. Also das ist quasi jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin kann das für sich gestalten, je nach Ambition, je nach wie es einem geht über diese Zeit hinweg. Und jetzt das Rennen wie Beaverhead, das war ein Mountain Run, also quasi da hast du zum Teil dann Abschnitte, die sind ohne Trail, also die sind also freie Navigation quasi übers Feld oder eben über die Ridgeline hinweg, über den Grat hinweg. Und da ist das Tempo sicher langsamer. besonders, also wenn es technisch wird, vom Fußtritt her quasi, dann bist du typischerweise langsamer, oder wenn es steiler wird, dann macht das keinen Sinn, da versuchen, den Berg hochzurennen. Du verbrauchst viel zu viel Energie für den minimalen Zeitgewinn, den du hast. Also so bleibt es wie auch immer quasi spannend, dass du dir das selber überlegen musst, dass du selber deinen Körper spüren musst, okay, wie viel lohnt es sich jetzt zu pushen, oder eben wo trete ich vielleicht etwas zurück, mich erholen, laufe ich in mir oder laufe ich außen an mir, laufe ich in mir, geht es mir gut, oder dann weiß ich, laufe kontrolliert, ich habe meine Energie, die ich habe, passt zu der Energie, die ich verbrauche, wie ich mich bewege, und laufe ich außer mir, merke ich, ich versuche vielleicht eine Pace, eine Geschwindigkeit zu halten, der ich nicht gewachsen bin. Dann siehst du deine Energiereserven quasi absteigen, relativ schnell. Also versuche ich immer in mir zu laufen, und ich denke, eben das ist aber dann wieder sehr persönlich. Jede Person hat andere Energiereserven, andere Vorbereitungen gehabt. Deswegen darfst du nicht zu sehr nach links und nach rechts oder nach vorne und nach hinten schauen, also wo die anderen Läufer sind, sondern du musst dich quasi auf dich konzentrieren und deinen Körper spüren und entsprechend dann die Leistung geben, die angemessen ist mit der Energie, die du hast.
Mhm. Was macht eigentlich dein Verstand so während 8 bis 16 Stunden? Was erzählt er dir denn so? Hast du da schon Muster entdeckt, was er so macht?
alles, also quasi von Verstand auf Stummstellen und Musik hören zu Verstand ablenken mit einem Audiobuch hören, bis zu eben Verstand komplett auf das Aktuelle konzentrieren, keine Musik, keine Kopfhörer, keine Ablenkung, nichts, sondern wirklich nur auf die Atmung, auf den Laufschritt, auf das Essen, auf das Trinken konzentrieren. Dann aber auch quasi komplette Ablenkung mit einfach nur die Berge um dich herum anschauen und keine Ahnung, einfach das zu genießen, oder? Also wirklich wahrzunehmen, wo du bist, und dafür dankbar zu sein, dass du da sein darfst und aber auch da sein kannst, quasi durch die Vorbereitung, die du dafür investiert hast. Das sind 360 Grad von was du machen kannst mit deinem Verstand, oder? Und dann so, je nachdem, also bei einem Training ist es wahrscheinlich etwas anderes noch als dann in einem Rennen tatsächlich, oder? Wo, wenn du keine Ahnung, also wenn du trotzdem dir Ziele setzt, oder dann macht es für mich auch Sinn, dass man diese Ziele dann auch verfolgt und entsprechend das quasi dann physisch und mental sich darauf konzentriert, wobei Trainings vielleicht eben das Spielerische, das Explorative im Vordergrund steht, oder wo man dann sagt, hey, so eigentlich wollte ich dahin, jetzt sieht aber dieser See da viel cooler aus, ich gehe zu dem See und spring dann auch mal rein und unterbrich mein Training und so, weil das ist dann irgendwie das, was eben das ist dann halt weg macht vom, das ist nichts Professionelles für mich, oder, sondern das komplettes Amateur, eine komplette Amateuraktivität, die ich genau so gestalten kann, wie es sich für den Moment dann richtig anfühlt.
Ja, Holdrio, okay. Nices Hobby. Wie schauen denn deine Möglichkeitsräume so aus für 2024? Egal was. Ich sage jetzt wirklich einfach Leben. All in.
Fuck.
Hast du Bilder?
Da gibt's. Also es gibt die typischen, über die ich jetzt heute gesprochen habe, die Bereiche, die Arbeit, die Auseinandersetzung mit der Organisation bei uns, mit dem Team, mit den Menschen. Das ist einer der wichtigsten Möglichkeitsräume für mich, ist klar. Es gibt mein Leben hier in Colorado mit meiner Frau. Das ist ein Möglichkeitsraum, den wir gestalten oder umgestalten können, wenn wir wollen. Da gibt es sicher für mich jetzt im 24 einige Fragen, die sich bei mir stellen. Natürlich, wenn du in einem anderen Kontinent lebst, dann ist dein Herz immer irgendwie ein bisschen zweigeteilt. Das heißt, Möglichkeitsraum, wo ist mein Lebensraum? Ist momentan auch mit mehr Fragen verbunden als Antworten. Deswegen lasse ich das mal so stehen. Mhm. Und dann Möglichkeitsraum eben jetzt für mich im Athletischen, also beim Laufen. Versuche ich einen Distanzsprung zu machen auf den 100-Miler. Das Zielrennen da wäre in Wyoming, in der Wyoming Range. Falls das klappen sollte, dann wäre das sicher ein Möglichkeitsraum, wo ich relativ viel noch entdecken muss.
Nice. Ich kann dir ein bisschen jetzt helfen noch mit meinen drei Orakel-Geschenkchen, ja, die ich habe. Genau, genau. Also Fuel Happiness, da fangen wir schon mal an, oder? Dass man die fuelen, jetzt auch quasi in deiner zweiten Heimatsprache dann. Ich würde hier mal die Fee machen. Moment, ich schaue mal nicht hin und ziehe hier irgendwo eine Karte, die... Ah, schon wieder, schau. Connections hatten wir vorher erst das erste Mal. Invite Collaboration. Okay, da bin ich jetzt gespannt, ob da was drin ist für dich. Okay, also, collaboration is one of the foundations of connection. This one's obviously an investment, but we can guarantee it's worth the reward. You probably already intuitively know this, but shared experiences make you happier and are a key ingredient in social connection. Plan a group sweat. Das ist alles sehr easy für dich, das machst du eh schon alles. Have a party. Okay, weiß ich nicht. Cook a meal, volunteer together or go on a road trip. What can you do with someone that will bring you together? Okay, du hast ja vorher gesagt, dass es einen sozialen Aspekt gibt bei dem Running. Aber vielleicht findest du ja den einen, vielleicht hast du einen guten Freund oder Freundin dort, wo du findest, hey, mit der nochmal Connection oder mit ihm vertiefen könnt ihr vielleicht was Nettes sein, was dir gut tut. Soweit mal the happiness fueling. Dann würde man noch einen nächsten Schritt brauchen, Benji, und zwar irgendwas, was du sagst, hey, würde ich gern als nächstes kurzfristig angehen.
Da erwischst du mich quasi ohne Ziele fürs 24, ohne Neujahrsvorsätze.
Ja.
Was man angehen möchte.
Ja, irgendein Next Step halt, den du dir vielleicht schon überlegt hast, wo du sagst, ah ja, weißt nichts, jetzt nicht Vision, kleiner, viel kleiner.
Kleiner.
Ja, viel kleiner.
Wir haben einen neuen Praktikanten. Mhm. Und den neuen Praktikanten zu onboarden, ins Team, im Team willkommen zu heißen, eben in die Geschichte, in die Traditionen, in die Denkweise von Interactive Things einzuführen. Und auf den Weg schicken, quasi durch das Praktikum durch, sich mit dieser Arbeit, die wir tun, quasi auseinanderzusetzen. Ich nehme das als meinen nächsten Schritt.
Sehr schön. Und jetzt bringen wir ein bisschen Würze rein, weil mein Würfel sagt da jetzt nämlich Folgendes. Oh, da kannst du schon jetzt, mein Lieber, jetzt, now, kannst du schon etwas Erstes machen, also nachdem wir uns verabschiedet haben. Aber es hätte auch die Option heute gegeben und morgen.
Aber es ist jetzt.
Das heißt, du kannst dir nachher überlegen, ob du irgendwas schon jetzt machen könntest, was dem dient. Das Letzte, was ich habe, ist noch mein Orakelbuch. Das heißt, du könntest eine Ja-Nein-Frage dem lieben Jahr stellen. Ja? Spontan würde man jetzt, darf ich eine reinwerfen?
Unbedingt.
Ja. Wird sich mein Lebensmittelpunkt verschieben? Weißt du? Und ja, nein, wäre dann, schauen wir mal, was das sagt. Aber das wäre jetzt also ein Vorschlag. Vielleicht hast du eine eigene
Hardcore.
Hardcore, ja.
Da bleiben wir.
Okay. Okay, also wird sich mein Lebensmittelpunkt verschieben oder möchtest du fragen, werde ich zurück in die Schweiz gehen?
Nein, sag das mit dem Lebensmittelpunkt.
Man weiß ja nie. Südamerika ist auch schön.
Eben.
Also, genau. Offenbar. Wird sich dein Lebensmittelpunkt verschieben? Achtung. Trrr, tack. Dränge auf ein Ende der Debatte. Okay.
Okay.
Darling, the dialogue, the debate is over.
It's over. Done for it.
No decision, but the debate is over.
Jetzt habe ich gedacht, wir sprechen hier locker am 3. Januar, 8 Uhr morgens bei mir, so, weißt du, lockeres Gespräch, mal wieder kurz ein Catch-up machen mit dem Flo, oder?
Ja.
Stattdessen gehen wir tief.
Ja, das ist aber mit den Piraten neu so. Das kennst du vielleicht von früher von mir nicht ganz so, aber neu ist es eigentlich immer so. Und das Schöne ist, du hast noch den ganzen Tag vor dir. Ich könnte jetzt sagen, aha, so langsam, oh nein, weißt du, Feierabend. Aber nee, Benji, nee, keine Ausrede. Oh, geil.
Sehr
ja,
cool.
Hey, mein Lieber, ich danke dir für den Einblick in dein Leben und dein Wirken und dein Tun und deine Herausforderungen. Und ja, mach's gut, bis bald mal wieder. Vielleicht sehen wir uns in der Schweiz mal. Und sonst alles Liebe für 2024.
Vielen Dank, Flo. Das nächste Mal reden wir das Gespräch um. Mich nimmt Wunder, wie es bei dir geht, yes, und was deine Möglichkeiten sind und deine Herausforderungen. Aber danke für die Einladung für heute und beste Grüße in die Schweiz.
Danke, bis dann. Bye, bye.
Ciao, Flo.
Ciao, ciao. Ja, wir machen fliegend weiter und zwar machen wir jetzt ein Kids-Special, weil meine liebe Tochter Lisa, die will unbedingt, will die auch mal in die Sendung und das machen wir mit ihr natürlich und reden über die Möglichkeiten und sehen, wie ein 10-jähriges Mädchen possibilistisch unterwegs ist. Bis gleich.